Werbung.
Tatort Leben auf Deutschlandtour. Eine einzigartige Show, perfekt für alle True Crime Fans. Erlebe echte Tatortgeschichten, spannend erzählt von Marcel Engel, Deutschlands bekanntester Tatortreiniger. Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte, bei über 15.000 Tatorten. Tatort Leben live, auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatort Leben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
Hallo und herzlich willkommen zu Todesursache. Heute mit einem extrem harten Thema.
Im März 2023 erschütterte der tragische Tod der 12-jährigen Luise aus Freudenberg die Nation. Luise, ein junges Mädchen am Anfang ihres Lebens, wurde Opfer eines gewaltsamen Verbrechens, das nicht nur wegen seiner Brutalität, sondern auch wegen des jungen Alters der Täterin Aufsehen erregte. Zwei Mädchen, gerade einmal 12 und 13 Jahre alt, gestanden die Tat, was tiefe Fragen über Jugendkriminalität, Strafmündigkeit und die Fähigkeit von Kindern, solche Gewaltakte zu verstehen und zu begehen, aufwarf. Luise wurde vermisst gemeldet, nachdem sie nicht von einem Besuch bei einer Freundin zurückkehrte. Eine intensive Suche, in der sich Polizei, Suchhunde und Hubschrauber beteiligten, endete mit dem Auffinden ihres Körpers in der Nähe eines Radwegs unweit ihrer Heimat. Die Obduktion enthüllte, dass Luise an mehreren Messerstichen verblutet war, ein Detail, das die Tragödie noch verstärkte. Die Ermittlung ergab, dass die beiden tatverdächtigen Mädchen Luise kannten. Trotz ihrer Geständnisse konnte kein Gerichtsverfahren eingeleitet werden, da sie aufgrund ihres Alters als strafunmündig galten. Dies löste eine breite Debatte über das Alter der Strafmündigkeit und den Umgang mit jugendlichen Tätern aus. Während die juristische Aufarbeitung begrenzt war, wurden psychologische und soziale Unterstützungsmaßnahmen für die Jungtäterinnen und die betroffene Gemeinde gefordert.
Ich möchte an der Stelle gleich sagen, ich habe diesen Tatort nicht gereinigt und wahrscheinlich auch kein anderer Tatortreiniger da im Freien geschehen. Aber wir möchten heute gemeinsam mit dir mal das Thema ansprechen: Opfer, Täter, Kinder. Und das ist wirklich hart, für mich zumindest, als vierfachen Familienvater, die Vorstellung dessen, was da passiert ist. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man diesen Text vorgelesen bekommt oder das Ganze in den Nachrichten hört oder selber liest, und ja, man realisiert dann vielleicht, wie sich dieses kleine Mädchen gefühlt haben muss. Die Angst, die es verspürt hat, die Schmerzen und alles das, was eben mit dieser Tat verbunden war. Und vor allen Dingen trifft mich natürlich auch immer meine empathische Seite, nämlich der Schmerz, den ich spüre und auch selber wirklich für mich wahrnehme, wenn ich an die Menschen denke, die dieses kleine Mädchen verloren haben. Für sie Tochter, Geschwister, Freund, Freundin, wie auch immer. Ja, heute hier bei diesem wirklich harten Thema für uns, wir haben lange überlegt, wollen wir das machen. Aber, und ich möchte auch das gleich einräumen, ich finde es wichtig, dass wir über gesellschaftliche, grenzwertige Themen sprechen. Und ich möchte nicht den Tod von der kleinen Luise instrumentalisieren, um hier in irgendeiner Form Todesursache zu positionieren, sondern es geht mir wirklich darum, dass das mein Beruf ist und dieser Umgang mit dem Tod für mich und auch gerade mit dir, wenn ich das draußen mit dir hier teile als Zuhörer, so ein Stück weit so eine Aufarbeitung ist, weil immer wieder viele meiner Tatortreinigung und gerade dann, wenn sie mit Schutzbefohlenen zu tun hatten, für mich wirklich eine kleine Narbe auf meinem Herzen hinterlassen hat. Heute mit im Studio als Unterstützer und ja, Produzent von Todesursache darf ich begrüßen den lieben
Dennis.
So, Dennis, wir haben uns wie immer eigentlich überhaupt nicht auf das Thema großartig vorbereitet. Du selber dir den Fall von Luise nochmal zumindest ein paar Informationsquellen durchgelesen, hast, glaube ich, eine Reportage darüber gesehen. Und das Ganze hat sich ja am 11. März 2024 gejährt. Diese schreckliche Tat an diesem kleinen Mädchen. Und ja, wir haben uns jetzt hier in der Folge vorgenommen, mal so ein paar Fragen vielleicht mit dir da draußen auszutauschen. Und na klar, du kannst jetzt hier nicht aktiv im Gespräch dabei sein, aber vielleicht kommentierst du das Ganze und möchtest auch so deine Meinung zu diesem Fall mit Menschen in deinem Umfeld teilen, ne, indem man das einfach mal zum Tagesthema werden lässt. Weil ich glaube, wie gesagt, wir können in vielerlei Hinsicht jetzt, das werden wir ja gleich alles ansprechen, gewisse Dinge im Leben nur ändern, wenn wir darüber sprechen und uns im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie man auf ja gewisse zum Beispiel Kinder und oder aber auch jugendliche Erwachsene positiven Einfluss nehmen kann. Und ich will da nicht damit sagen, dass unser System versagt, sondern ich glaube, dass wir alle ein Stück weit dazu beitragen können. Ja, also ich würde mal sagen, mein Lieber, lass uns mal mit dem Talk hier starten.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Okay, Marcel, meine erste Frage. Du hast ja schon öfter mal angerissen, ich weiß, du redest nicht so gern drüber, bei Gewalt an Kindern. Aber das ist ja jetzt ein spezieller Fall, weil es Gewalt von Kindern an Kindern ist. Hattest du schon mal so einen Fall und wie geht man als Tatortreiniger mit sowas um?
Ja, also ich hatte solch einen Fall schon und es muss auch sagen, deshalb habe ich eben so gestockt, es sind mehrere Fälle. Ich werde jetzt nicht über diese einzelnen Fälle sprechen und ich kann auch sagen, das hat nicht immer zwangsläufig mit dem Tod zu tun. Es ist ja für uns erwachsene Menschen, vielleicht auch, wie gesagt, du hast Kinder oder keine, spielt, glaube ich, nicht unbedingt dabei eine Rolle, kann ein Bekräftiger sein, dieser Gefühlswelt, die ich jetzt umschreibe, aber es ist einfach ja unvorstellbar, wenn man sich manchmal so vor Augen hält, dass Kinder quälen, also gleichaltrige oder jüngere Kinder quälen, sie erniedrigen und so weiter. Sehe ich jeden Tag auch in meinem Projekt Ausgemobbt mit meinem Freund Martin, wo wir in Kindergärten, Schulen und auch ja, für Erwachsene dieses Thema eben ansprechen und da auch so richtungsweisend versuchen, ein Umdenken zu bewirken, ja, durch einen Perspektivwechsel, ja. Opfer, Täter und so weiter. Und auch das kriegst du ja immer mal wieder mit in den Medien. Und ich glaube, da ist auch jeder fassungslos, wenn du dann wieder so ein Video oder vielleicht einen Artikel liest, ein Video siehst, wo wirklich Kinder, Gleichaltrige, meistens eben auch Jüngere und Schwächere in einer Gruppe, ist auch im One-to-One passiert das auch nie, wirklich richtig fertig machen. So, und das ist vielleicht noch so eine Sache, da gibt es ja auch unterschiedlichste Meinungen, habe ich schon von ganz vielen auch in so Diskussionen gehört, ja, das gab es ja früher auch schon immer, nur heute wird das alles mehr an die Öffentlichkeit gezerrt. Also ich mache das jetzt seit über 25 Jahren, Thema der Gewaltprävention und viele andere Sachen über das Tatortreinigen hinaus. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die Qualität und die Häufigkeit von solchen Taten zunimmt. Mhm. Ich glaube, ein Stück weit liegt das vielleicht daran, ja, dass die Jugendkultur sich in so eine Richtung entwickelt, dass die Kinder wirklich keine greifbaren Werte mehr haben.
Auch ein Stück weit die fehlende Empathie.
Kann das auch sein? Auch das.
Ja.
Für mich damals der erste Gedanke, der aufgekommen ist, nachdem ich, wie gesagt, sehr empathisch mit den Hinterbliebenen dort mitgefühlt habe, hatte ich mir damals, wie ich dann das Alter der Täterinnen gehört habe, die Frage gestellt, wie geht es denn in unserem System mit diesen Kindern jetzt weiter?
Ja.
Und das ist ja schon wirklich extrem schwierig, weil jeder von uns, wenn er so eine Tat jetzt hört, auf Basis seiner persönlichen Werte, Lebenswerte, Erfahrungen des Lebens und ja auch natürlich eine Frage der Menschlichkeit, Empathie, stellt sich jetzt natürlich unterschiedliche Lösungsansätze vor. So, als die Tat damals passiert ist, habe ich mich in meinem sozialen Umfeld, in der Firma, in Kundengesprächen immer wieder über das Thema unterhalten. Mhm. Und gerade, was passiert jetzt mit den Täterinnen?
Ja.
Gab es Meinungen von, hängt sie an den nächsten Baum, bis hin zu vollstem Verständnis dafür, dass diese armen Täterinnen ja eigentlich in unserem System genau dahin geführt wurden und das eigentlich ein Gesellschaftsproblem ist. Naja, okay, also ich bin weder der einen noch der anderen Meinung persönlich und für mich selber war es zumindest in der Verständnisfrage aber trotzdem interessant. Wir haben ja eine Strafmündigkeit in Deutschland.
Genau.
Die liegt bei 14 Jahren, dann unterliegst du dem Jugendstrafrecht und da sind diese Kinder eben jetzt nicht einzuordnen.
Mhm.
Und ich kann dir nur sagen, vor vielen Jahrzehnten, das ist jetzt über 30 Jahre her, gab es in Liverpool einen schrecklichen Fall.
Ja.
Der kleine James Bulger wurde damals aus einem Einkaufszentrum heraus entführt von zwei 10-Jährigen und bestialisch ermordet. Zu dem Zeitpunkt vor 30 Jahren, auch weltweites Interesse hat dieser Fall geweckt, war ich gerade Tatortreiniger geworden.
Mhm.
Ich war selber gerade Familienvater. Ja? Mein Kevin damals, der war so in dem Alter plus minus des Opfers.
Mhm.
Und ich kann dir nur sagen, das hat wirklich lange, lange Zeit bei mir nachgeklungen. Und ich habe mir damals wirklich auch so gewünscht, dass ich niemals in meinem Leben als Tatortreiniger einen solchen Fall begleiten muss. Ich habe mir das Kopfkino gemacht und habe mir wirklich gedacht, das schaffst du nicht. Das packst du emotional nicht, da brichst du zusammen.
Das muss ja damals bei dem Bulger auch ein ganz schrecklicher Anblick gewesen sein, ne?
Ja. Und ich meine, ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass damals der Gerichtsmediziner gesagt hatte, dass er bei der Obduktion weinen musste.
Ein Gerichtsmediziner, ja.
Ja.
Der das täglich sowas sieht.
Also der hat das Leid dieses armen, kleinen, verstümmelten Körpers eben nachvollziehen können.
Ja. Krass, ja.
Ja, und dann kam er, der Tag, wo ich für mich meine erste Beauftragung hatte, Opfer, Täter, Kinder. Damals nicht mit Todesfolge, aber sichtbaren Spuren des Leides und der Schmerzen des Opfers, gezeichnet im Objekt mit Blut, Fäkalien Und also wirklich damals für mich ein Erlebnis, was auch da wieder getriggert von dem vorhergehenden Fall von vor vielen Jahren, die also mit dem kleinen James Bulger, bei mir ja irgendwo diese Angst schon da war, hoffentlich erlebst du selber niemals so einen Fall. Und auch da, Altersunterschied, Täter, nicht strafmündig und das Opfer überhaupt nicht in der Lage, sich zu wehren. Und bei dem James Bulger, der war damals 2, der konnte ja nicht mal richtig sprechen wahrscheinlich. Mhm. Also du musst dir das mal immer so vor Augen halten. Ja? Also wirklich ganz, ganz abartig. Und ich kann auch sagen, ich habe ja ein tolles Netzwerk von Tatortreinigern, mit denen ich mich immer wieder austausche weltweit. Und die haben natürlich auch ganz schreckliche Fälle, die sie dann mit uns gemeinsam in der Community teilen. Und da kann ich wirklich nur sagen, also meinen tiefsten Respekt vor denen, die das völlig professionell ausblenden können. Ich glaube auch nicht, dass das dann unmenschlich ist oder so. Die haben einfach da ein Gen, was funktioniert. Und das heißt, ausschalten. Ja. Eine Emotion ausschalten. Ich persönlich, ich kann es nicht. Und nichtsdestotrotz liegt natürlich im Fokus, gerade auch bei so einer Beauftragung, die Bildnisse, das Geschehen unsichtbar zu machen.
Wie ist das? Das war jetzt eine Tat, die ein sehr großes Medienecho nach sich gezogen hat. Du hast jetzt da nicht gereinigt, aber du hattest ja auch schon Tatorte, die sehr in den Medien standen. Wie ist da das, wie unterscheidet sich da das Arbeiten an so einem Tatort?
Naja gut, also du hast manchmal eben auch natürlich dann die Presse vor Ort. Mhm. In der Tatortreinigung kommen wir erst nach den Ermittlungen und ja, ob das jetzt und im vergangenen Jahr, ich weiß nicht, warst du dabei, da hatten wir ja auch wieder einen ziemlich medial bekannten Fall, über den ich jetzt hier nicht sprechen möchte, aber da war es dann auch wieder so, dass wir Tage später erst zur Tatortreinigung kamen. Das war ja ein richtiger Tatort. Ein ganzes Gebäude, was da gereinigt werden musste.
Und ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ja. Nee, da war ich nicht dabei. Nee.
Okay, aber gut, wir haben das ja auch für die Academy, für die Tatortreiniger in dem wirklichen Crime-Bereich.
Ja, du hast mir die Videos gezeigt. Ja.
Haben wir aufgezeichnet, um ja unsere Leute und Menschen, die an diesem Berufsbild interessiert sind, eben auch auf diese schrecklichen Szenarien vorzubereiten. Ja, ich meine, wir sind keine Psychologen, aber wir müssen halt schon gemeinsam, gerade hier im Unternehmen, uns gegenseitig stützen, weil nicht jeder das gleich verarbeiten kann. Ja, ich meine, deshalb sind wir ja Menschen und keine Roboter. Und es ist, wie gesagt, im Grundsatz erstmal so, du hast viel mehr Menschen, die dich beobachten. Also klar, die sind ja nicht im dem Geschehnisort, also im Gebäude dabei. Aber da schauen die Leute natürlich auch die unmittelbare Nachbarschaft, wenn es die gibt, aus den Fenstern heraus. Du wirst dann auch ganz häufig wirklich angesprochen. Oftmals ist das ja bei einem Tatort auch damit verbunden, dass die Menschen dem Toten gedenken. Ja, also da Blumen hinlegen und Fotos, Teddybären wie gesagt, bei den wirklich sehr prominenten Fällen ist es in der Regel so, dass dann häufig auch nochmal die Presse vorbeischaut. Die versucht uns dann abzugreifen. Wir klären sowas, also wir hier machen das so, ich kläre das eigentlich immer vorher ab. Was ist das für ein Fall? Was besteht dort für ein Medieninteresse? Und dann frage ich unseren Auftraggeber, dürfen wir außerhalb des Leichenfundortes irgendwelche Informationen weitergeben? Also wir würden nie über den Tatort selber erzählen, selbst wenn wir eine Freigabe hätten. Aber beispielsweise, das wird jetzt gereinigt, damit wollen die Menschen hier einen Abschluss finden. Wir brauchen so und so lange dafür. Und um, weißt du, so ein bisschen zumindest das zu bedienen, weil das oftmals den Effekt mit sich bringt, dann ist dann halt auch wirklich mal einen Abschluss damit gefunden und die Menschen werden vor Ort in Ruhe gelassen. Weil wenn der Tatortreiniger geht, sind die Spuren des Todes für immer beseitigt.
Genau.
Das Geschehen gesellschaftlich als solches bleibt natürlich in Erinnerung. Aber und genau da unterscheiden sich eben die prominenten Fälle von denen, die jetzt vermeintlich einen V-Leichenfund darstellen und keinen Promi-Faktor oder in irgendeiner Form medialen Faktor haben.
Jetzt hast du es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Du bist ja auch mehrfacher Familienvater. Was denkst du denn, was spielt denn, welche Rolle spielt denn, ich sag mal, die elterliche Aufsicht und die Verantwortung in so einem Fall mit den Kids?
Ja, also ich bin bei sowas extrem vorsichtig, mir eine Meinung zu bilden. Ich glaube, dann sind wir ganz schnell wieder in so einer vorverurteilenden Bewertergesellschaft. Ich kenne die Eltern der Täterin in dem Fall Luise nicht.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eltern jemals so etwas von ihren Kindern denken würden.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Also, was ich immer mal wieder mitbekommen habe, ich sage jetzt mal tatsächlich häusliche Gewalt, das Kind geht gegen seine Eltern, gegen seine Mutter oder den Vater. Darauf basierend werden wir gerufen. Das ist zwar auch extrem seltene Auftragssituation, aber auch schon persönlich gehabt. Und naja, klar, wenn du dich dann mit den Eltern dort unterhältst, und ich hab jetzt vor meinem inneren Auge genau so einen Fall, kann ich mich noch gut dran erinnern, da hat die Mutter dann gesagt, naja, also wenn der mal nicht irgendjemanden irgendwann mal umbringt. Klar, weil sie selber wahrscheinlich auch, die hatte richtig Angst vor ihrem Kind.
Ja.
Ne? Der Junge damals 17 Jahre alt und wirklich hat die Geschwister geschlagen, die Jüngeren, und dann ist die Mutter dazwischen gegangen, nachdem sie nach Hause gekommen ist und hat hier halt auch bei ihr die Hand erhoben, zugeschlagen. Dann ist die wirklich ganz unglücklich gestürzt auf eine Kommodenkante. Riesen Cut am Kopf, hat da alles vollgeblutet. Und ja, darauf basierend wurden wir dann beauftragt. Ja, weil das eben die Kinder da im Haushalt, sie musste ins Krankenhaus und so weiter und so weiter. So, und da wurde auch nicht irgendwie die Wohnung gesperrt oder in irgendeiner Form. Das hat keinen großen Zeitverzug gehabt. Und da waren wir auch noch am gleichen Tag. Geschehen ist morgens passiert, die kamen von der Nachtschicht, irgendwie so war das damals. Naja, und ich will damit nur noch mal, und springen wir zu Eltern zurück. Ich glaube, Eltern würden das niemals von ihren Kindern denken, dass sie solche Täter werden. Und die Einflussnahme ab einem gewissen Alter auf die Kinder ist ja auch sehr unterschiedlich. Das ist natürlich immer die Frage, was für eine soziale Bindung hattest du vorher zu deinen Kindern? Wie siehst du deinen persönlichen Erziehungsauftrag? Und wie viel Liebe bist du in der Lage, deinen Kindern zu schenken? Damit meine ich nicht, dass Eltern nicht ihre Kinder lieben. Ich gehe einfach mal davon aus, wenn du Kinder in die Welt setzt, dass du das vom Herzen her machst und das einfach damit einer ganz normalen und intensiven Liebe verbunden ist. Aber das ist ja vielleicht auch nicht immer so. Und jetzt nochmal, auch da möchte ich mal hier für uns in der Community vielleicht noch was grad richten. Mal so einen Gedankenimpuls zumindest mit einbringen, um eine Vorverurteilung von Menschen mal grundsätzlich vielleicht aus einer anderen Perspektive zu sehen und dadurch eben das zu vermeiden. Wir wissen ja nicht, was diese Menschen selber gerade für Lebensprobleme haben. Wir wissen auch nie, wo und wie haben die denn ihr Leben zuvor verbracht. Ja? Also gab es da vielleicht traumatische Erlebnisse und so weiter und so weiter. Und ich wirklich kann es manchmal nur so sagen, ich nehme das so wahr, dass bei den meisten Menschen in der Kindheit ganz viel kaputt gemacht wird einfach. Ja? Unter anderem auch durch Mobbing. Ja? Also das ist ja, wieder um auf das Thema zu kommen, aber eben auch durch andere Erlebnisse und von wirklich schrecklichen Taten der sexuellen Missbrauchs aus dem Umfeld. Die Täter sind ja meistens in dem Umfeld der Kinder zu finden. Ja, also es ist ja immer irgendwie irgendjemanden, den die Kinder eigentlich schon gesehen oder gekannt haben. Ja, und eben dann werden die Erwachsene, dann kriegen sie selber Kinder und stell dir vor, dann haben sie ja trotzdem alles wahrscheinlich, hoffentlich wünsche ich mir natürlich immer den Gedanken, möchte ich auch für mich so aufrechterhalten, ohne die rosarote Brille dabei aufzuhaben. Aber ich würde mir einfach immer hoffen und wünschen, dass Menschen dann auch die Bereitschaft haben, gerade ihren Kindern alles zu geben. Na, und man sagt das ja manchmal, wir haben es ja bei unserer Tatort Leben, Deutschlandtour, mhm, auch als Thema gehabt, ne, dass Mütter unter anderem denen nachgesagt wird, dass sie alles für ihre Kinder tun würden und sogar ihr eigenes Leben tauschen würden. Die Väter machen das auch, aber bei den Müttern ist das halt eher so, mhm, positioniert, gesellschaftlich, ne?
Darauf aufbauend und auch gleich die nächste Frage, wie alt ist dein Ältester von den Kleinen jetzt?
Der ist jetzt 11.
11. Wie lässt du den auch mal, wenn er Freunde besucht, abends durch die Stadt laufen? Oder welche Freiräume gibt ihr denen? Oder wo siehst du da eine Grenze, wo du sagst, okay, nee, da muss ich einschreiten, da muss ich mehr aufpassen? Das jetzt im Hinblick auf die elterliche Aufsicht. Oder wie bereitest du ihn auf mögliche Gefahren vor? Ja, gut, ich glaube, das ist mich gerade in dem Alter gerade so ein Scheidepunkt, wo man sagen muss, okay, bis hierhin gebe ich dir Freiheiten und hier hast du nicht den nötigen Weitblick, da muss ich noch einschreiten.
Ja, ist eine tolle Frage, die ich hier auch in dieser Podcast-Folge so nicht beantworten werde. Liegt einfach daran, weißt du, so Erziehung ist ja extrem unterschiedlich, mhm, in der Auffassung und jetzt geht es nicht um meine oder um vielleicht deine da draußen, wenn, mhm, du zuhörst und hast Kinder, sondern es geht, glaube ich, um ein paar andere Grundsätze, die wir alle haben könnten und dadurch viel verändern würden. Es geht nämlich zum Beispiel, den Kindern die richtigen Werte mitzugeben. Mhm. Und gehen wir jetzt mal davon aus, bei mir, meine Kinder zum Beispiel, sind einfach von klein auf gewöhnt, weil ich das denen vorlebe, dass Bewegung, Sport, Natur und viele andere Dinge, mhm, ein Bestandteil ihres Lebens sind.
Genau.
So, das ist ein Lebenswert, den ich denen vermittelt habe. Weil er mir im Leben extrem wichtig ist und mich durch mein Leben trägt. Und ich glaube, weißt du, wir müssen nicht immer so in so einer Matrix denken, mhm, ne? So eine Schablone dem Kind aufdrücken. Freiräume braucht es mit Sicherheit.
Ja.
Es braucht Grenzen. Es braucht vor allen Dingen ganz viel Liebe. Und ich glaube, die Macht, die wir alle haben, ist das Wissen um die richtige Kommunikation. Stell die richtige Frage im Leben und du wirst die richtige Antwort kriegen. Das ist ein Schlüssel, aber stell dem Gegenüber eine Frage, die ihm vielleicht zu seiner Lösung führt. Weißt du, statt Verbot, mhm, oder statt, ja, da wird's jetzt sehr speziell,
ja,
eben die Möglichkeit nutzen, mit Kommunikation viel zu bewirken. Könnte ich jetzt noch lange drauf eingehen? Mhm. Ich versuche das ja nicht nur bei meinen Kindern, sondern eigentlich schon auch mein ganzes Leben als Unternehmer. Zehntausende von Menschen durfte ich begleiten oder umgekehrt, die haben mich begleitet und wenn ich sage, ich habe sie begleitet, nämlich versucht immer die Kommunikation zu verändern gegenüber unseren Kunden. Ein Kunde ist schlechtlaunig. Ja? So, und dadurch kommst du nicht zu den nötigen Antworten, um mit ihm vernünftig arbeiten zu können. Gibt's jetzt kein spezielles Beispiel, aber stell dir vor, der Kunde kommt so richtig mies, muffelig und bockig da früh morgens an. Du hast eigentlich bester Laune. Ja, im Gedanken und in deinem Gepäck auch die technischen und Wissensmöglichkeiten, ihm zu helfen. Mhm. So, und dann, wie gesagt, durch ständige negative Kommunikation wirst du auf einmal in deiner Energie eigentlich beraubt. Du könntest dir sagen, ja scheißegal, ich mache trotzdem mein Bestes. Aber funktionieren wir wirklich so? Ja? Also wenn jemand arschig zu dir ist, wie wirst du dann selber sein? So, jetzt habe ich meinen Leuten immer das Beispiel gegeben. Habe ich gesagt, weißt du, Wir wissen ja nicht, was der vorher erlebt hat. Wir wissen ja nicht, hat er vielleicht riesige Schmerzen? Hat er dies, hat er das, hat er ein tragisches Ereignis und funktioniert im Moment einfach nur. Und das ist seine Art der Kommunikation nach außen. Gut ist das nicht, aber mit seinen Problemen klarzukommen. Und wenn wir das jetzt wiederum im Fokus behalten, wäre doch die Möglichkeit schön zu denken, wir wollen aber dem Kunden, egal was er für Probleme hat, bestmöglich liefern. Und zwar fröhlich vom Herzen her nach unseren Möglichkeiten. Und das zum Beispiel versuche ich meinen Kindern auch immer darzustellen. Mhm. Also morgens zum Beispiel nicht mies, muffelig aufzustehen. Das ist ein Start in den Tag, das braucht kein Mensch, weil das trägt sich dann durch den ganzen Tag durch. Ja? Naja, sind wir wieder mal ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, weil du mich so gefragt hast, wie ich meine Erziehung gestalte, also wie gesagt, ist ein Thema für sich und da hat ja auch jeder seine eigene Meinung dazu. Ich finde es, und das abschließend und zusammenfassend, nur extrem wichtig, dass wir das, was wir von unseren Kindern uns wünschen würden, denen auch vorleben. Das ist der eine Punkt. Und der andere, dass wir eben Werte vermitteln. Hm. Ja? Und weil, ich sag's mal so, da gab's ein schönes Statement, beziehungsweise mal ein schönes Zitat von Steve Jobs, der gesagt hat, wir müssen unsere Kinder nicht in das Materielle herein erziehen, sondern in die Zufriedenheit. Also so war das Zitat nicht, aber am Ende werden sie nämlich dann den Wert der Dinge nicht schätzen, sondern dass sie glücklich sind.
Was hältst du denn von dem Prinzip der Strafmündigkeit jetzt als Vater gesehen?
Da schneidest du natürlich ein ganz interessantes und auch für heute letztes spannendes Thema an. Die Strafmündigkeit bei einer solchen Tat mit 14, wie gesagt, damals bei dem Fall James Bulger war es so, die waren 10 Jahre in England, die Strafmündigkeit ab 10, wurden beide verurteilt, gingen dafür in den Knast. Mhm. Und
findest du es ein gutes Alter für eine Strafmündigkeit? Ich meine, in Deutschland haben wir ja 14, ne?
Ich finde es extrem schwierig jetzt zu beurteilen. Ich bin, wie gesagt, kein Psychologe. Ich weiß aus den Schulen heraus, von meinen eigenen Kindern und vielleicht auch mal in der Reflexion, in der Wahrnehmung, wie man sich selber als Kind gesehen hat, waren wir denn da wirklich schon in der Lage, für alles das, was wir gemacht haben, verantwortlich zu sein? Könnte man sich jetzt eben die Frage stellen. Und jetzt fangen alle an, ihre persönliche Meinung da rein zu interpretieren.
Natürlich, ist natürlich auch ein sehr persönliches Thema, klar.
Jetzt stelle ich dir aber die Frage, bestialischer Mord.
Eben, das ist es halt.
Und kann man das differenzieren? Nee, eigentlich nicht. Aber was wollen wir an der Stelle jetzt als Gesellschaft davon mitnehmen? Ist denn ausschließlich die Strafmündigkeit ein Thema, um was zu machen? Um eine bereits begangene Tat dann zu sühnen, den Tätern was mitzugeben? Also das ist ja so eine Sache für sich. Was wird denn aus diesen Mädchen? Was haben die später hier für eine gesellschaftliche Chance nach so einer Tat? Das sind Mörderinnen, die haben die bestialisch abgestochen. Ich glaube, die Zeit der Täterin am Tatort, meine ich aus den Medien heraus,
das war lang,
gelesen haben, 70 Minuten.
Ja.
Das waren Dutzende Messerstiche. Mhm. Stell dir die arme kleine Luise vor. Die Angst, die Schmerzen. Dann haben die vielleicht nur ein bisschen da angepiekt.
Na gut, aber wenn man jetzt die Parallele zieht, also wir hatten ja vorher kurz uns über den Fall Bulger in Liverpool unterhalten gehabt und nach den Tätern von damals geschaut und festgestellt, dass die sind dann auch freigekommen. Der eine ist mittlerweile wieder im Knast und wird da wahrscheinlich auch eine Weile bleiben, weil er eben
Kinderpornografie
bei ihm gefunden wurde und er noch einige andere Sachen sich hat schulden lassen. Und der andere hat's wohl geschafft. Der wurde da rehabilitiert von dieser bestialischen Tat, die er mit 10 begangen hat. Also
Es ist ein extrem schwieriges Thema.
Ja.
Ja, stell dir vor, du reißt jemanden aus dem Leben aus einer Unachtsamkeit heraus und wirst dadurch zum Mörder? Wirst du zum Mörder oder ist ein Unfall ein Unfall? Nehmen wir mal einen Straßenverkehr. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, jemand ist unachtsam, glotzt auf sein scheiß Handy, weil er irgendwo im Nirgendwo sein will, ja, und fährt dadurch mit seinem Fahrzeug unkontrolliert in eine Fußgängergruppe.
Ja.
Ist ja auch schon x-fach
natürlich
in den letzten Jahren passiert.
Ja.
Jetzt frage ich dich, wie ist so ein Täter zu bestrafen? Jetzt sind wir zwar von den Kindern weg, aber wann ist ein Unfall ein Unfall und wann ist eine Tat eine Tat? Nimmt jemand billigend in Kauf, weil er doof ist, dass er andere gefährdet? Ist das fahrlässig? Ja. Ist es dann Mord? Natürlich war das nicht geplant, aber wann ist ein Mord und nur noch ein Tötungsdelikt? Das sind jetzt so juristische
Feinheiten. Ja gut, das ist ja juristisch schon irgendwo ein Stück weit definiert. Also
genau. Jetzt ist das ja aber eine Moralfrage von uns.
Ja.
Genau dasselbe Beispiel, jemand fährt unter Alkohol, Drogenkonsum, beides zusammen.
Dann hat er ja vollkommen in Kauf genommen, dass er jemanden damit töten
Nur weil er sein scheiß Auto vor der Tür stehen haben will und eben nicht vor der Kneipe und oder.
Das ist ja genauso mit den, gab's ja jetzt die Richtsprüche mit den Rasern.
Ja.
Dass es jetzt definiert ist, wenn du ein Straßenrennen fährst und tötest dabei jemanden, dann gilt das als Mord.
Ja. So, und jetzt, wie gesagt, da springen wir zurück zu den Kindern und die Chance, die wieder sozial einzubinden, das hast du ja eben an dem James Bulger Mord nochmal hier auch gerade erzählt, ist natürlich ganz schwierig, das Thema, glaube ich. Jeder seine eigene Meinung wird sich dazu, ja, aus den persönlichen Erfahrungen, aus der Empathie heraus bilden.
Natürlich, wäre auch einfach, wenn man da jetzt eine allgemeingültige Lösung finden könnte. Also,
ich hatte schon im letzten Jahr dazu Meinungen, die gesagt haben, du pass auf, für mich nicht mehr gesellschaftsfähig. Mhm. Und ich muss auch sagen, bei so einem bestialischen Mord, James Bulger nochmal als Beispiel genommen, wenn du dann erfährst die ganzen Details zu so einer Tat und du weißt dann, warum dieser Gerichtsmediziner wahrscheinlich weinen musste, weil der in dieser Tat, in diesem Kopfkino, diesem Geschehnis, wusste, wie dieser kleine Zweijährige gelitten haben muss. Mhm. Da fragt man sich natürlich schon manchmal so ein Stück weit, hat ein Mensch, egal welchen Alters, dadurch nicht sein Recht in unseren sozialen Strukturen weiter zu leben, seine Berechtigung verloren. Wie auch immer das sein aussehen mag. Wie gesagt, lebenslang wegsperren, bis hin zu Tötung durch, ich sag jetzt mal, Giftspritze. I don't know. Ja, ich glaube, jetzt gerade wenn man da sehr viel Emotionen reinpackt und hörst die Podcast-Folge, na gut, das wird wahrscheinlich hoffentlich nicht passieren, aber hast jetzt das über, keine Ahnung, Amazon oder so gerade als Voice laufen und dein kleiner zweijähriger Sohn, Tochter sitzt dir auf dem Schoß und du bist wieder in dem Geschehen dieser schrecklichen Tat, würdest du sagen, verstehe ich sofort als Elternteil,
genau, da
hängt sie an den nächsten Baum.
Genau, das ist ja auch so eine Sache, wie schlimm das für die Eltern von so einem Opfer sein muss, wenn die Täter da nicht belangt werden.
Ja.
Das ist ja dann, also hört sich an meinen Ohren an wie, tja, Pech gehabt.
Ja? Ja, es gibt ja auch Kulturen, da wird den Eltern oder den Opferfamilien dann das Strafmaß überlassen.
Naja gut, okay. Gott, das,
also im Übrigen dann meistens nicht mit Gefängnis verbunden. Die werden dann, was weiß ich, halt mit Steinen durch die Straße getrieben oder so. Ich weiß.
So archaische Maßnahmen brauchen wir hier vielleicht nicht. Ja.
Das ist klar, das will ich auch damit gar nicht gesagt haben. Ich will nur sagen, weißt du, die Sichtweise ist ja auch vielleicht eine Kulturfrage. Das wollte ich damit sagen. Und was in manchen, zum Beispiel unseren Zivilisationen, als barbarisch gilt, ist da aber ganz normal. Würdest du da diese Podcast-Folge ausstrahlen und wir sagen, ist ganz klar, her mit den Täterinnen, wir kümmern uns drum. Geht natürlich nicht. Wir leben hier in einem Rechtsstaat, der mit Sicherheit auch funktioniert. Die Frage ist halt, und das war ja eigentlich der Ursprung, was ist denn jetzt das richtige Strafmaßalter?
Genau.
Und
kann man das überhaupt pauschal sagen?
Ja.
Oder muss man es vielleicht von Fall zu Fall wirklich bewerten?
Ja. Eine Frage, die wir genau an dich da draußen richten. Eine Frage, die wir hier nicht klären werden, weil es auch gar nicht geht. Jeder hat seine Meinung dazu, von Kultur, von dem, wie du selber tickst, wer du bist, abhängig. Finde ich es aber trotzdem immer wieder spannend. Und in wirklich tiefen Gedenken an die kleine Luise, sie möge in Frieden ruhen und wirklich im tiefsten Beileid und Beistand den ganzen Hinterbliebenen, soll uns diese schreckliche Tat einfach daran erinnern, dass ja viel mehr passiert, wie wir denken, und trotz alledem müssen wir unser Leben im Fokus behalten, aber dabei vielleicht auch immer mal nach links und nach rechts achtsam schauen, um vielleicht Menschen zu helfen, die potenziell den falschen Weg gehen, in die falsche Richtung blicken. Und nicht als Schulmeister, sondern vielleicht als Vorbild. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir da draußen trotz alledem alles Liebe und Gute, einen schönen Resttag, eine Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Ich sag ciao, dein Marcel
und der Dennis.
Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.
Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak, überall im Buchhandel.